Deutschlandfunk, Kultur heute.
Tausend und eine Nacht, da denkt man an Märchen wie Aladdin und die Wunderlampe, das ursprünglich gar nicht dazugehörte. Der Deutschlandfunk hat letztes Jahr einen Podcast über die Geschichtensammlung gemacht. Heute erscheint die zweite Staffel, mehr dazu gleich. In Locarno geht das Filmfestival in die letzte Runde und im französischen Arles läuft das wichtigste Festival für zeitgenössische Fotografie. Ich bin Anja Reinhardt, einen schönen guten Tag.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht.
Die Drei-Groschen-Oper gehört zu den bekanntesten Werken von Bertolt Brecht. Heute vor 70 Jahren ist er in Ost-Berlin gestorben und im Urheberrecht ist das eine entscheidende Frist. Mit dem Ende dieses Jahres werden viele Brecht-Texte gemeinfrei. Sie können dann ohne Zustimmung der Rechteinhaber veröffentlicht, verändert und neu bearbeitet werden. Für erstaunlich viele seiner berühmtesten Werke gilt das allerdings noch nicht, weil Brecht sie gemeinsam mit anderen geschaffen hat. An der Drei-Groschen-Oper hatte Elisabeth Hauptmann einen maßgeblichen Anteil. Hinter Bertolt Brecht stand oft ein ganzes Netzwerk von Mitarbeitern und Mitautorinnen. Und was das für das Urheberrecht bedeutet, darüber konnte ich mit Noah Willumsen sprechen. Er leitet das Bertolt Brecht Archiv in Berlin. Ich habe ihn gefragt, was kann ein Regisseur, ein Verlag oder auch ich mit Brecht ab Januar tun, wofür man bisher eine Erlaubnis brauchte?
Ja, also im Prinzip gibt es ab dem 01.01.27 zwei Brechts. Der erste Brecht, der gemeinfrei wird, ist der, der alleine geschrieben hat. Das heißt vor allem Prose, Lyrik, seine ganzen Theatertheorie, seine Aufsätze, all das wird frei. Und damit kann man alles machen, was man will. Beim Theater ist es natürlich schwierig. Da hat er sehr oft mit anderen zusammengearbeitet. Und dann muss man auch auf ihre Rechte schauen. Und tatsächlich wird das immer kalkuliert, die Frist, nach dem letzten Beteiligten, der gestorben ist. Und im Falle der Drei-Groschen-Oper zum Beispiel, Kurt Weill, der Komponist, ist nicht mehr geschützt, der ist schon 1950 gestorben, aber Elisabeth Hauptmann erst 1973. Das heißt, da müssen wir auf den 01.01.2044 warten.
Das Interessante ist ja, dass Brecht ein Theater wollte, das direkt in die Gegenwart oder die Lebenswelt der Menschen wirkt. Er selbst hat permanent Texte übernommen, bearbeitet und umgebaut. Und nach seinem Tod, das ist auch eine interessante Komponente, wurde dagegen ja ziemlich streng genau darüber gewacht, was andere mit seinen Texten, mit seinen Werken machen durften. Würden Sie sagen, dass die Gemeinfreiheit eigentlich besser zu Brecht passt als die bisherige Kontrolle?
Er war natürlich immer ein großer Kritiker vom Privateigentum, auch vom privaten geistigen Eigentum, das er einmal als Schrebergärtchen-Angelegenheit beschrieben hat. Also etwas Langweiliges und Kleinbürgerliches. Und es ist klar, wenn es um seine künstlerische Produktivität geht, dann alles, was den Zugang und den Gebrauch von anderen Texten begrenzt, war für ihn eine unerträgliche Einschränkung. Gleichzeitig musste er, wie auch die anderen Schriftsteller, davon leben. Und das war damals und ist heute noch schwieriger geworden.
Wir haben es ja vorhin schon gesagt, einige der berühmtesten Werke bleiben ja weiterhin geschützt, weil eben andere daran mitgearbeitet haben. Elisabeth Hauptmann haben wir schon genannt bei der Drei-Groschen-Oper. Erzählt uns das Urheberrecht damit auch etwas sehr Wesentliches über Brecht, dass nämlich der einzelne Autor, den wir im Kopf haben, in Wahrheit sowas wie ein kollektives Unternehmen war?
Ja, oder man könnte sagen, so seine Arbeitsweise hat etwas Vormodernes an sich. Also es ist eher so eine Werkstatt. Rubens hat ja auch nicht alle Wolken gemalt. Das ist interessant, aber es ist nicht unbedingt ein Problem. Und ich glaube, so wenn man schaut, seine Arbeitsweise ist von dieser Mitarbeit extrem geprägt. Nicht nur mit Hauptmann oder mit Ruth Berlow und Margarete Steffin, die man vielleicht auch kennt, weil sie romantische Beziehungen mit ihm auch hatten, sondern von Komponisten, von ganz Unbekannten, von jüngeren Theatermachern, wie zum Beispiel Bernard Besson, der aber erst 2006 gestorben ist.
Jetzt haben Sie neben Elisabeth Hauptmann eben auch noch Margarete Steffin und Ruth Berlau genannt. Was würden Sie denn sagen, wie bewertet heute die Literaturgeschichte den Anteil der Frauen am Werk Brechts?
Das ist eine große Frage gewesen seit den 90er Jahren tatsächlich, wo die ersten Studien rausgekommen sind zu ihrer Beteiligung. Die ist natürlich gerade bei Hauptmann und Steffin groß, wichtig und auf allen Ebenen zu sehen und zum Teil auch archivarisch nachzuvollziehen, wobei das auch schwierig ist. Aber so die Vorstellung, dass er jetzt alles, was er geschrieben hat, von diesen Frauen geklaut hat, ist so ein Gerücht, der von einer ziemlich reißerischen Biografie in die Welt gesetzt wurde. Das waren sehr produktive, aber kollaborative Beziehungen auf Augenhöhe.
Ich würde gerne von Ihnen, Herr Willumsen, noch wissen, was das eigentlich für Ihre Arbeit als Leiter des Brecht-Archivs bedeutet, die Gemeinfreiheit ab dem 1. Januar 2027. Wird sich da jetzt irgendwas verändern für Sie?
Ja, ich meine, natürlich hoffen wir, dass das ein Aufschwung bedeuten kann, auch für die Beschäftigung mit Brecht, weil das in vielerlei Hinsicht erleichtert wird. Für uns heißt das auch keine Rechteeinholung für vielen Texten. Wir können auch viel freier damit umgehen und planen schon Digitalisierungen in großem Format, die dann auch öffentlich zugänglich sein sollen. Aber es gibt eben diese ganzen anderen Texte und da wird es etwas schwieriger. Es gibt auch eine ganz andere Rechtslage in den USA, also es bleibt auf jeden Fall eine Baustelle.
Ab 1. Januar 2027 wird Bertolt Brecht gemeinfrei, aber nicht das gesamte Werk. Darüber gesprochen habe ich mit dem Leiter des Brecht-Archivs, Noah Willumsen. Morgen geht das 79. Filmfestival von Locarno zu Ende. Die diesjährige Ausgabe war von großen Namen und politischem Protest geprägt und von der Hoffnung auf einen Leoparden für Deutschland. Filmisch ist vor allem Ostdeutschland stark vertreten. Auch Ostasien hat viele Beiträge eingereicht. Für eine Bilanz vor der Preisvergabe kann ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Wilinski sprechen, der vor Ort in Locarno ist. Patrick, heute gab es noch mal eine deutsche Weltpremiere in Locarno. Morgen vor langer Zeit von Luise Donschen spielt in Ostdeutschland am Kyffhäuser-Denkmal. Welche Geschichte erzählt die Regisseurin?
Ja, man kann sich den Film als so eine Art filmische Archäologie ostdeutscher Geschichte vorstellen. Er ist in drei ungleiche Teile geteilt, erzählt von drei Frauen in der Gegend rund um das Kyffhäuser-Denkmal. Und im Zentrum steht eigentlich die Frage des Erinnerns. Also woran wird da an diesem Ort eigentlich erinnert? Am Bauernkriegspanorama oder am Kaiser-Wilhelm-Denkmal? Denkt man da an die Revolution von unten oder an die Kaisermacht von oben? Und unter all diesen Schichten liegt dann doch noch eine richtige Kinogeschichte, die Geschichte einer Frau, die am längsten erzählt wird, Patti. Das alles spielt 1990 im Wendejahr. Sie verliert mit Mitte 50 alles. Sie verliert ihren Job in der Filmfabrik bei Bitterfeld, dann verliert sie ihre beste Freundin. Und je mehr diese Frau versucht, diesen Verlust aufzuhalten, erst mit einer Beziehung mit einem jungen Mann, dann mit so einem manischen Sammeln von allen weggeworfenen Gegenständen, desto mehr wird sie selbst zu einer Art Gespenst, so als wäre dieses neue Deutschland, das da auf sie wartet, gar nicht mehr ihre Heimat. Am Ende geht sie in den Wald und verwildert. Und das Schöne ist, dass der Film die Wende in dem Moment nicht als Jubelbild inszeniert, sondern als Geschichte von Verschwinden, von Arbeit, Verschwinden von Bindungen, Verschwinden auch ganzer Biografien. Das ist wirklich kluges, hochpolitisches Kino, das den ganzen Talkshow-Floskeln über Ostdeutschland einmal andere Erfahrungen und ganz andere Bilder entgegenstellt.
War ja auch nicht der einzige Beitrag aus Ostdeutschland.
Ja, das stimmt. Ein anderes Debüt eines ostdeutschen Regisseurs, September Afternoon von Nicolas Schmidt. Er stammt aus Leipzig, lebt heute aber in Hamburg und kommt eigentlich aus der Installationskunst. Und genau diese Herkunft, die spürt man in jeder Einstellung seines Films. Der beginnt zunächst mit einem sehr berühmten Eiscreme-Werbespot der 90er Jahre. Also wir sehen da einen makellosen Sommer, Strand, Liebe, Glück, eine Welt, wie es eben diese Werbung verspricht. Und danach setzt der eigentliche Film ein. Eine Familie will noch einmal den perfekten Sommertag verbringen an der Ostsee, obwohl der Sommer längst vorbei ist und ein riesiger Sturm über den Strand zieht. Und der Film fragt jetzt, was passiert, wenn wir anfangen, unser eigenes Leben nach Bildern zu organisieren, die nie für die Wirklichkeit gedacht waren. Also Bilder, die uns Ideale verkaufen, die wir gar nicht wollen. Wann wird Erinnerung zur Inszenierung? Das sind alles hochspannende Fragen, die dieser ja Experimentalfilm, so muss man sagen, stellt. Manchmal ist sperrig, aber darin liegt auch seine Kraft und ich finde, beide Werke sind übrigens tolle Visitenkarten von ganz unterschiedlichen deutschen Kinotalenten.
Der Wettbewerb um den Goldenen Leoparden, der endet mit Beiträgen aus Singapur und Korea, unter anderem mit dem neuen Werk des Koreaners Hong Sang-soo, der jedes Jahr 2-3 Filme dreht und man kann schon sagen, ein Festivalliebling ist. Waren das große Erwartungen und wurden die belohnt?
Ja, ich denke schon. Also er ist sich ganz treu geblieben. Also er erzählt von zwei Kindern, die ihre Mutter auf der Ferieninsel Jeju Island in Korea besuchen. Und eigentlich passiert da fast nichts. Also man sitzt nur zusammen, man isst, schweigt, redet aneinander vorbei. Doch gerade aus diesen scheinbar beiläufigen Begegnungen entwickelt dieser Regisseur wieder ein ganzes Universum menschlicher Missverständnisse. Besonders schmerzhaft ist da in dem Fall die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, weil die Tochter Künstlerin geworden ist und damit einen Lebensweg gewählt hat, den die Mutter jetzt nicht wirklich akzeptieren kann. Und Hong Sang-soo gelingt etwas, was nur wenige Regisseure schaffen, mit so ganz kleinen Verschiebungen in einem Gespräch oder in dem Moment, wo ein Abendessen abgebrochen wird, erzählt er eigentlich einen ganzen Familienroman. Das ist wirklich eine präzise Studie über Menschen, die sich lieben, aber nie ganz erreichen. Und wie er das macht, mit diesem puren Minimalismus, das ist wirklich ein kleines Kinoglück.
Letztes Jahr hat ja ein japanischer Regisseur den Hauptpreis des Festivals gewonnen. Wir schauen jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel mit dir. Geht der Leopard auch dieses Jahr nach Ostasien oder vielleicht doch nach Deutschland?
Na, ich denke schon, Südostasien ist die Richtung vielleicht, in die der Preis gehen kann. Ich habe mich ganz verliebt in einen Film aus Vietnam, Hearing von Le Bao. Erzählt eine ganz mysteriöse Geschichte von einem geschiedenen Mann mit einem rätselhaften Beruf. Er vermisst Räume mit einem Dezimalmessgerät und hilft Paaren dabei herauszufinden, ob sie sich akustisch überhaupt hören können. Das ist wunderbares, stilles, poetisches, innovatives, modernes Kino. Also wenn der Leopard nach Asien geht, dann bitte an diesen Film, der das Zuhören einem wieder beibringt.
Unser Filmkritiker Patrick Wilinski live vom Filmfestival in Locarno, wo morgen der Goldene Leopard und andere Preise verliehen werden, hören Sie dann am Wochenende bei uns. Die Geschichte beginnt mit einem gekränkten Mann und wird getragen von einer klugen Frau. So lässt sich sehr verkürzt die Dramaturgie von Tausend und eine Nacht beschreiben. Shahrazad versucht, ihrer Ermordung durch die Macht des Erzählens zu entkommen. Nacht für Nacht erzählt sie König Schahriar eine spannende, erotische oder groteske Geschichte und hört immer genau dann auf, wenn man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Die Erfindung des Cliffhangers vor rund 1000 Jahren. Der Deutschlandfunk hat daraus im vergangenen Jahr einen Hörspiel-Podcast gemacht, auf Grundlage der Neuübersetzung der Arabistin Claudia Ott. 66 Nächte wurden erzählt, aber 1001 Nacht wäre ja nicht 1001 Nacht, wenn damit schon Schluss wäre. Heute startet die zweite Staffel mit 55 neuen Folgen und darüber habe ich mit Sabine Küchler gesprochen, Hörspielredakteurin im Deutschlandfunk und Dramaturgin des Podcasts. War das eigentlich klar, habe ich Sie gefragt, dass dieses Projekt weitergehen muss, denn Shahrazad war ja noch lange nicht fertig.
Klar war das nicht, Anja Reinhardt, aber insgeheim haben wir und wir, das heißt meine Kollegin Julia Thieke, Dramaturgin in Berlin und ich, wir haben uns das gewünscht natürlich und das kann man vielleicht auch daran erkennen, dass die erste Staffel mit einem Cliffhanger endet. Und zwar mit dem Satz, ich habe mir extra nochmal hier notiert, habt ihr jemals von etwas Spannenderem als diesem Fall gehört? So hört die Staffel 1 auf und natürlich möchte man dann wissen, wie geht's denn eigentlich weiter mit der Geschichte vom Buckligen, wie geht's weiter mit den Geschichten von Shahrazad? Und naja, wir hätten es nicht weitermachen können, wäre die Resonanz nicht so erfreulich gewesen und hätten wir nicht so viele Anfragen gehabt, wann geht's denn weiter? Und dass es richtig war und dass wir alle noch nicht fertig waren mit dem Projekt, das kann man auch daran sehen, das komplette Team ist gleich geblieben und hat große Lust, das fortzusetzen.
Die zweite Staffel setzt ausgerechnet bei einem ziemlich grotesken Kriminalfall ein. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber ein Mann ist an einer Fischgräte erstickt. Und darum ranken sich dann immer wieder neue Geschichten. Was war der Grund, genau da einzusteigen?
Naja, wie schon gerade angedeutet, wir wollten natürlich oder mussten unserem Publikum ja diesen Geschichtenzyklus erstmal zu Ende erzählen, den wir so auf dem Höhepunkt von Staffel 1 ja zurückgelassen haben. Also die offenen Erzählfäden sozusagen wieder in die Hand nehmen und zu Ende führen. Und ansonsten hat uns in dieser Staffel 2 gelenkt, wieder mal zu schauen, wo sind denn besonders überraschende Episoden in diesem Erzählstoff, mit denen wir nicht rechnen. Es ist unglaublich gewalttätig zum Teil. Es ist wahnsinnig erotisch an vielen Stellen. Also es ist weit entfernt von der Kinderbuchfassung, die ich vor vielen, vielen Jahren mal kennengelernt habe, die sich eher wie ein Märchenbuch las.
Das war tatsächlich auch für mich so das Überraschende an dieser ersten Staffel, wie viel Sex and Crime da drin steckt. Das ist aber auch etwas, was sich sozusagen durch die zweite Staffel durchzieht.
Das zieht sich durch, die großen Themen bleiben, die großen Themen sind Liebe, Macht, Sie haben es angedeutet, Scheherazade, die Nacht um Nacht erzählt, um sozusagen dem sicheren Tod zu entgehen, und dafür muss sie natürlich ihren Zuhörer, diesen König, auch ja bei der Sache halten, und das geht natürlich nur, indem man ganz besonders spannende und ungewöhnliche Geschichten mit ungewöhnlichen Wendungen erzählt. Es gibt ein paar ungewöhnliche neue Farben auch in dieser zweiten Staffel, und zwar gegen Ende erzählen wir eine Tierfabel. Tierfabeln sind ja eigentlich in vielen Erzähltraditionen bekannt, so eben auch in Tausend und eine Nacht, und da gibt's dann die Geschichte von Frau Pfau und die Ente, die so etwas erzählt eigentlich wie eine Konferenz der Tiere. Die Tiere begehren auf gegen den Menschen, der Tiere so übel misshandelt und so gewalttätig ist. Man könnte es mit heutigen Worten sagen, das ist sowas wie ja Tierrechte oder so etwas wird in diesem Stoff, in dieser Geschichte thematisiert. Und wir Menschen kommen da wirklich nicht gut weg.
Formal ist ja durchaus interessant, dass man immer wieder auch das Arabische hört, das durch den deutschen Text hindurch sticht, um es mal so zu formulieren. Warum war das wichtig, dass die Originalsprache eben auch zu hören ist?
Ja, zunächst mal spontan würde ich sagen, sie klingt natürlich auch wahnsinnig schön. Und sie gehört einfach zu diesem Stoff dazu, dieser Stoff, der Weltliteratur ist, aber natürlich seine Herkunft hat in dieser Welt der arabischen Sprache. Das wollten wir unbedingt zu Gehör bringen. Und was auch ein neuer Aspekt ist in dieser Edition von Claudia Ott, auf die wir ja zurückgreifen, auf ihre Übersetzung, in Tausend und eine Nacht tauchen an verschiedenen Stellen auch immer Gedichte auf, Sprüche, Poesie und solche Dinge, die natürlich in der arabischen Sprache herrlich klingen. Und das war uns ganz wichtig, das auch zu transportieren.
Hörspielredakteurin Sabine Küchler über die zweite Staffel des Podcasts Tausend und eine Nacht, zu finden in der Deutschlandfunk-App. Und am 21. und 22. August sendet der Deutschlandfunk jeweils eine lange Nacht dazu. Einmal im Jahr wird die südfranzösische Stadt Arles zu einer riesigen Dunkelkammer mit den Rencontres d'Arles, dem weltweit bedeutendsten Festival für zeitgenössische Fotografie. Gegründet wurde es 1970 mit der Idee, die Fotografie als eigenständige Kunstform zu etablieren, was sie damals eben noch nicht war. Seit 6 Jahren leitet der deutsch-französische Kurator Christoph Wiesner die Rencontres. Dieses Jahr hat er vor allem Kuratorinnen und Kuratoren aus Afrika und dem Mittelmeerraum eingeladen. Maxi Bröcking hat sich durch die rund 40 Ausstellungen von Arles bewegt.
Beinahe versteckt liegt der Eingang zum Kloster Saint-Trophime in Arles. Über eine schmale Treppe gelangt man zu dem mittelalterlichen Kreuzgang der Benediktinermönche aus dem 12. Jahrhundert. Im oberen Stockwerk sind Leuchtkästen in Form von Kirchenfenstern installiert. Darin laufen Farben ineinander, bilden immer dunkler werdende Flächen und auslaufende Linien. Das Kloster ist eines der Ausstellungsorte der Rencontres in Arles. Das seit 1970 jährlich stattfindende Festival gehört international zu den bedeutendsten Fotografieausstellungen. Die Leuchtkästen stammen von der 1983 im Libanon geborenen Künstlerin, Biochemikerin und Ärztin Lara Tabet. Es sind Fotografien, die ohne Kamera entstanden sind. Nach ihrer Flucht vor dem Krieg über das Mittelmeer nach Marseille entnahm sie Proben vom Wasser ihrer Fluchtroute, entwickelte die darin enthaltenen Bakterien im Labor und machte sie sichtbar, indem sie die Proben auf Filmmaterial auftrug. Durch das bakterielle Zersetzen des Materials entstehen die organischen Farbmuster. In ihren buchstäblich lebenden Fotografien zeigt Lara Tabet die vom Menschen erzeugte Umweltbelastung im Wasser und gleichzeitig die Aktivität der Bakterien, diese zu bekämpfen. Für die Künstlerin ist dies auch ein Symbol für ihren eigenen Kampf als Migrantin und als Frau in einer hierarchisch geprägten Gesellschaft. Diese Idee des Hydrofeminismus, der Wasser als zentrale Ressource von Umwelt und Politik begreift, übersetzt Lara Tabet in ihren Arbeiten. Für Christoph Wiesner, den künstlerischen Leiter der Rencontre, ist dies eine andere Form der Fotografie.
Sie macht sichtbar, was im Endeffekt für uns unsichtbar ist. Das ist auch etwas Neues. Man betrachtet nicht mehr vom Außen, sondern auch von innen.
Neben dem Rathaus von Arles zeigt die Ausstellung Ghana historische Fotografien aus dem Jahr der kolonialen Unabhängigkeit des Landes 1957. Die Bilder zeigen etwa selbstbewusste junge Frauen, die Bücher lesen oder forschen. Dazu hat die Kuratorin Damaris Amao, die in Paris die fotografische Abteilung des Centre Pompidou leitet, zeitgenössische ghanaische KünstlerInnen eingeladen, diese Fotografien neu zu interpretieren. Wie Carlos Idun Tavia, mit Dreaming of Independence, dem Titelbild der diesjährigen Rencontre. Man sieht einen jungen Mann auf einem Fahrrad auf die Kamera zufahren, der glücklich in die Zukunft sieht. So sind Arbeiten entstanden, die diese Erinnerung in die Gegenwart bringen. Sie sind hoffnungsvoll und zeigen, wie Archive neu gelesen werden können. Dazu passt auch der Titel Des Mondes à relire, Welten neu lesen. Dazu sagt Christoph Wiesner:
Der Titel bedeutet, unsere Geschichte wieder zu reinterpretieren oder mit zusätzlichen Elementen wieder neu zu lesen. Ich denke, das ist auch ein Teil von unserer Aufgabe als Festival, diese verschiedene Ebene von der Geschichte dem Publikum beizubringen.
Etwas außerhalb der Altstadt von Arles, nahe des Bahnhofs, wohnt vor allem die marokkanischstämmige Bevölkerung von Arles. Im örtlichen Supermarkt Monoprix geht es an Obst und Gemüse vorbei zur nächsten Ausstellung. Durch einen Kälteschutzvorhang und eine Treppe hoch hängen Arbeiten junger Fotografinnen aus den ehemaligen französischen Kolonien, wie auch die KI-bearbeiteten Bilder des französisch-karibischen Fotografen Jordan Bell aus Martinique. Auf ihnen sind Landschaften der ehemaligen französischen Kolonie Martinique zu sehen, die er als Stereotype einer idealisierten Exotik, Sepiafarben und wie als Postkarte reinszeniert hat. Als absurde Sehnsucht nach einer scheinbar heilen Welt, die damit umgehen muss, dass die Traumata der kolonialen Gewalt bis heute wirksam sind. So zeigen die Rencontres auf poetische und eindrucksvolle Weise eine Fotografie, die viel mehr ist als ein bloßes Abbild. Sie kann das vermitteln, was man von wirklich großer Kunst erwartet, dass sie Fragen stellt, nachdenklich macht und tief berührt.
Bis Oktober läuft das Fotofestival Rencontre noch in Arles. In den Kulturmeldungen mit Karin Fischer geht es um eine Rettungsaktion von Kulturschätzen wegen der Waldbrände in Spanien.
Ja, ganz im Norden des Landes steht das Kloster San Juan de la Peñal und von dort wurden die sterblichen Überreste der ersten drei Könige von Aragon in Sicherheit gebracht. Die Rettungsaktion begann am Dienstag und wurde durch die Ausbreitung des Feuers durch starke Winde unterbrochen. 9000 Hektar Wald verbrannten, 16 Dörfer mussten evakuiert werden. Das Kloster blieb unbeschädigt. Es war im 10. und 11. Jahrhundert eine mächtige Benediktinerabtei, die Wiege des Königreichs Aragon und ein bedeutendes Zentrum von Kultur und Wissenschaft. Nach mehrfacher Zerstörung durch die Jahrhunderte und der spanischen Säkularisierung verfiel die Anlage im 19. Jahrhundert. Heute sind dort Museen zur Geschichte von Aragon und ein Luxushotel untergebracht. Der französische Verfassungsrat hat ein Gesetz gekippt, das den Zugang von unter 15-Jährigen zu sozialen Medien verbieten soll. Begründung: es verstoße gegen die Meinungs- und Kommunikationsfreiheit. Es bedeutet nämlich, dass alle gezwungen sind, sich zu identifizieren, auch Erwachsene. Die Bedingungen und Grenzen solcher Altersnachweise seien aber zu wenig geklärt, erklärte der Verfassungsrat. Frankreich war das erste Land in Europa, das dem Beispiel Australiens mit einem Social-Media-Verbot für Jugendliche gefolgt war. Bis vor kurzem noch völlig unbekannte Gemälde der Schriftstellerin und Booker-Preisträgerin Dame Iris Murdoch sind jetzt in einer Ausstellung an der Universität von Chichester in West Sussex zu sehen. Darunter das einzig bekannte Selbstporträt aus dem Jahr 1941, vier surrealistische Landschaften und mehrere Zeichnungen weiblicher Akte. Murdoch hatte sie als Studentin angefertigt. Jahrzehntelang lagen die Bilder in einem geheimen Raum auf dem Dachboden ihres früheren Wohnhauses im Norden Oxfords, unzugänglich hinter einem Regal versteckt, über 80 Stück. Im vergangenen Jahr entdeckte sie dort der Direktor des Irish Murdoch Forschungszentrums in Chichester. Bislang wusste man nur von drei Bildern aus der Hand der berühmten Romanautorin. Die Magnani-Rocca-Stiftung in der Nähe der italienischen Stadt Parma beherbergt eine hochkarätige Kunstsammlung, darunter Arbeiten von Dürer, Rubens, Goya oder Monet. Im März dieses Jahres wurden dort drei wertvolle Gemälde gestohlen. Jetzt präsentierte eine Einsatzgruppe der italienischen Polizei die Bilder. Sie waren im Zuge aufwendiger Ermittlungen und einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung sichergestellt worden. Über die Täter ist weiter nichts bekannt. Die Werke »Tasse und Teller mit Kirschen« von Paul Cézanne, »Fische« von Auguste Renoir und »Odalisque auf der Terrasse« von Henri Matisse sind zusammen etwa 9 Millionen Euro wert.
Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Mehr zum Waldbrand in der Eifel und den Evakuierungen gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.